So, dann machen wir weiter. Wir hatten ja vom letzten Mal noch einen kleinen Rest an Folien über. Ich denke, das kriegen wir vielleicht noch durch heute. Wir waren dabei, eigentlich uns Spezialbefehle anzugucken. Wir haben jetzt einen etwas längeren Ausflug gemacht für die Gleitkomma-Arithmetik, aber jetzt geht es weiter mit den Sonderbefehlen, die es so gibt. Und was man häufig braucht, das sind bedingte Sprünge, aber auch spezielle bedingte Befehle. Ja, wenn Sie sich einfachere Code-Varianten angucken, dann machen Sie oft sowas, Sie machen irgendeinen Vergleich und abhängig davon, wie das Ergebnis ist, der eine Wert ist größer als der andere oder nicht, irgendein Bit ist gesetzt, springen Sie entweder an eine andere Stelle und machen dort weiter oder Sie machen direkt nach diesem bedingten Sprung weiter. Ja, das ist das, was Sie links im Bild sehen können. Also Sie haben irgendeine Compare-Operation oder das Ergebnis nach einer Subtraktion oder sowas. Ja, und dann haben Sie so einen Branch-Befehl, also einen Sprung irgendwo hin und der Sprung ist abhängig davon, ob jetzt bei dem Vergleich zum Beispiel größer 0 rausgekommen ist oder nicht. Und abhängig davon geht es eben an irgendeiner anderen Stelle, ob 2 weiter, Moment, wo ist es? Beziehungsweise es geht bei OP1 weiter. Ja, und am Ende laufen sie dann irgendwie wieder zusammen. Das heißt, sie müssen von dem Ort, von dem sie, wo sie hingesprungen sind, müssen sie wieder zurückspringen, um irgendwie den normalen Ablauf des Programms fortzusetzen. Und diese Sprünge, die sind immer problematisch, weil wir werden dann noch über Pipelining sprechen, also über dieses Verfahren, dass man schon mal die nächsten Befehle vorbereitet. Und damit verbunden ist auch eine Branch Prediction, also eine Sprungvorhersage, die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit werde ich springen oder nicht springen bei so einem bedingten Sprungbefehl. Und wenn jetzt Ihre Branch Prediction daneben liegt und Sie also die falsche Vorhersage gemacht haben, dann bereiten Sie irgendwelche Befehle vor, von denen Sie glauben, also der Prozessor glaubt, dass die ausgeführt werden, stellen dann aber fest, der Sprung passiert gar nicht oder passiert anders und dann können Sie die komplette Pipeline wegschmeißen. Ja, also wie gesagt, das kriegen wir noch genauer, wenn wir über Pipelining sprechen, aber das ist jedenfalls ein Ärgernis und deswegen bieten viele Prozessoren Instruktionen, die es erlauben, etwas zu tun oder nicht zu tun, abhängig von so einem Vergleichsergebnis und zwar ohne, dass ein Sprung passiert ist. Ja, also wenn Sie etwa in dem Fall, dass ein Vergleich positiv war, einen Wert von A nach B kopieren wollen, dann müssen Sie nicht sagen, wenn positiv, dann springt zur Stelle irgendwas, da steht dann Kopier von A nach B und dann wieder ein Sprung zurück, ja, sondern Sie sagen einfach direkt, wenn das Ergebnis positiv ist, dann kopiere von A nach B. Ja, Sie haben praktisch diese zwei Dinge in einem Kommando zusammengefasst und das Elegante daran ist, dass Sie dadurch in einem sequentiellen Ablauf bleiben. Also Sie führen weiterhin einen Befehl nach dem anderen aus, haben keinen Sprung drin und es gibt keine Probleme mit der Sprungvorhersage. Für den Fall, dass jetzt so eine Operation gar nicht ausgeführt wird, weil eben die Bedingung nicht erfüllt ist, verbrauchen Sie zwar einen Takt oder sowas, ja, wie lange auch immer das benötigt, um das auszuwerten, um nichts zu tun, aber Sie haben dadurch diesen einfacheren sequentiellen Ablauf und können das Programm insgesamt deutlich beschleunigen, wenn Sie eben so eine Pipelining-Architektur haben. Ja. Wenn Sie gar keine Pipeline haben, dann bringt Ihnen das nichts, dann wird es eher länger dadurch. Ja, aber alle modernen Prozessoren unterstützen Pipelining und deswegen ist das eine gute Sache. Es gibt diese Kommandos auch bei MMIX und die haben Sie dann wahrscheinlich in den letzten Semestern schon kennengelernt, oder? Dass Sie diese, grundsätzlich diese Befehle kennen. Im Prinzip sind das so Conditional Set Befehle, ja, also wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann soll ein Wert von A nach B kopiert werden. Und das andere ist eine Spezialform davon, das Ergebnis ist, kommt entweder aus einem Register oder es wird eine Null reingeschrieben, abhängig davon, ja, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Also das ist die Art und Weise, wie MMIX dieses Ganze unterstützt. Wenn Sie jetzt andere tatsächlich existierende Architekturen sich angucken, also echte Prozessoren, Da gibt es dann andere Möglichkeiten. Bei den ARM-CPUs ist es zum Beispiel so, dass sie jedes Kommando bedingt ausführen können. Ja, also egal, was Sie sich vorstellen können, irgendwelche arithmetischen Operationen oder Kopieroperationen oder was auch immer. Sie können jeder solchen Instruktion ein vierbittiges Bedingungsfeld mitgeben und dann wird eben geprüft, ist die Bedingung erfüllt? Wenn ja, wird das Kommando ausgeführt, ansonsten nicht. Ja, das gibt eben praktisch maximale Flexibilität. Ja.
Aber wieso hilft da Security Branch Prediction? Also wieso kann man dadurch Branch Prediction vermeiden? Ich meine, es passiert doch indirekt genau das ja bei einem Sprung.
Nee, das Ergebnis ist das gleiche. Sie führen dieselben Befehle aus, ja, von der Logik her, also Sachen, die hin und her kopiert werden und so weiter. Aber wenn Sie diese bedingten Befehle verwenden, also nicht bedingte Sprünge, sondern bedingte Befehle, dann haben Sie springen nicht. Ja? Was passiert ist, wenn Sie praktisch Sie haben hier irgendwie Ihr Compare, wo Sie irgendeinen Test machen und dann haben Sie einen bedingten Befehl, CS irgendwas. Und wenn jetzt die Bedingung erfüllt ist, dann wird das, was da drin steht, ausgeführt und sonst nicht. Aber der Ablauf ist trotzdem linear hier runter. Das steht an irgendeiner Speicheradresse, das steht an der folgenden und der nächste Befehl steht auch an der folgenden Adresse. Es gibt keine Sprünge da drin und damit gibt es keine Branch Prediction. Ja, das funktioniert natürlich nur für kleine Sachen. Wenn Sie eine Fallunterscheidung machen und dann in zwei komplett unterschiedliche Unterfunktionen reinspringen wollen, dann werden Sie das nicht machen, indem Sie jeden Befehl irgendwie versuchen, über so einen bedingten Befehl zu machen, sondern dann müssen Sie springen. Ja, nehmen Sie, was weiß ich, Sie haben irgendwie ein Startmenü und wählen daraus drei verschiedene Unterfunktionen aus oder sowas. Das hätte keinen Sinn, zu versuchen, die Funktionalität dieser unterschiedlichen Programmbereiche über sowas abzuarbeiten. Aber wenn es nur kleine Sachen sind, kann man das damit vermeiden. Ja.
Man könnte doch dann einen CS-Befehl die Sprungadresse damit zuweisen. Man braucht eine Einladung.
Ja, das ist dann ja ein normaler bedingter Sprung. Also, was ist damit gewonnen? Wenn Sie hier praktisch einen Sprung machen, ja, dann würden Sie ja wieder sagen, wenn irgendwas erfüllt ist, dann springe ich nach hier. Da steht dann irgendein Befehl drin, der ausgeführt werden soll im Erfolgsfall und danach müssen Sie wieder hierhin zurückspringen.
Ja? Verschiedene auch nicht erkennen, dass Sie zum Beispiel schon Befehle geladen haben, die Sie, obwohl die Branch Prediction falsch war, trotzdem brauchen werden?
Nee, wenn Sie, also Sie meinen, dass es geht dann nachher hier weiter, das meinen Sie, ne? Dass praktisch nur einer eingeschoben wird. Das wird nicht erkannt. Weil dieser Zweig, also angenommen die Branch Prediction hat berechnet, dass nicht gesprungen wird, sondern dass weiter gerechnet wird.
Ja. Es wird gesprungen, es wird nicht weitergerechnet, dann bereitet er den Befehl, der an der Seite steht, vor.
Ja.
Und der Befehl, der auch wenn er nicht springt, wieder macht, sondern bereitet er ja auch noch vor.
Ja, aber die stehen dann, die sind in den falschen Phasen in der Pipeline drin. Also das Problem tritt ja immer dann auf, wenn die Branch Prediction falsch ist. Ja, wenn die Prediction richtig ist, ist immer alles gut, weil dann genau in der Reihenfolge es abgearbeitet wird. Also angenommen, Sie haben die Vorhersage, es wird hier gesprungen werden, dann wird natürlich das ganze Prozedere inklusive dem unbedingten Sprung, wo es dann hier zurückgeht, das wird alles schön vorbereitet in die Pipeline geschoben. Und wenn es auch so kommt, ist es gut. Wenn es nicht so kommt, dann geht es ja hier weiter. Und jetzt steckt in der Pipeline aber dieses Zeug drin. Es steckt außerdem auch das da hinten drin. Also Sie könnten jetzt praktisch sagen, ich schmeiß das Ding einfach aus der Pipeline raus. Aber so funktioniert es nicht. Ja, weil da müssten Sie ja wissen, Sie müssten dann zum Beispiel überlegen, wie lange dauert das hier. Ja, das kann ja sein, dass das nicht nur eine Anweisung ist, das kann ja beliebig lang sein. Also da müssten Sie praktisch Fälle haben, wo Sie sagen, es kommen 8 Anweisungen und danach geht es in der ursprünglichen Reihenfolge weiter, dann schmeiße ich 8 Stück raus. Das ist zu komplex.
Wenn man zum Beispiel aber nach dem man macht eine Variable auf Conditional Set zum Beispiel 5 und dann tut man was dazu addieren, bereitet es dann trotzdem die Addition vor, obwohl das Conditional Set nicht erfüllt ist, also ich meine, es tut dann die Listenbefehle laden, zum Beispiel addiere, addiere, addiere oder sowas, dann hilft es doch nichts, dass es addieren vorbereitet hat, wenn es ein Conditional Set ist.
Ja, aber weiß beim Conditional Set, dass er nur ein Befehl ausführen muss und dass nur einer
einschmeißen
muss.
Also Sie haben natürlich in der Pipeline immer, Sie haben in der Pipeline immer das Problem, dass Sie mit Werten rechnen, die Sie noch gar nicht kennen. Ja, deswegen ist es so, dass die verschiedenen Stufen der Pipeline, also es führt jetzt eigentlich zu weit, weil das steigt schon in die Pipelines ein, aber es findet ein Austausch zwischen den verschiedenen Stufen der Pipeline statt, sodass wenn Sie einen Wert erst zwischendrin berechnen, den Sie in der nächsten Phase schon brauchen, dann ist der in dem Moment noch nicht da. Wenn Sie natürlich dann die Phase erreichen, wo Sie wirklich die Berechnung durchführen müssen, da muss an der Stelle gewartet werden, bis das Ergebnis da ist. Ja, also es lässt sich nicht alles perfekt durch eine Pipeline schieben. Ja?
Kann man da nicht einfach zwei Pipelines nehmen? Einmal hier Sprint und einmal
Pursuit? Ja, das könnten Sie machen, aber dann müssen Sie natürlich die gesamte Pipeline-Logik, also die ganzen Chip-Komponenten für eine Pipeline auch doppelt haben. Wenn Sie das bezahlen wollen, sozusagen innerhalb Ihres Chips, dass Sie doppelte Pipeline machen, dann können Sie einen solchen Sprung, können Sie beide Varianten weiterverfolgen. Aber was machen Sie dann, wenn in einem Zweig auch wieder ein bedingter Sprung ist? Ja, also dann es entsteht dann so ein Verzweigungsbaum. Dann brauchen Sie also sehr viele Pipelines, nicht nur zwei. Mit einer doppelten Pipeline können Sie praktisch genau einen bedingten Sprung können Sie abfangen. Wenn aber dann kurz danach der nächste bedingte Sprung kommt, dann hätten Sie nichts gewonnen. Ja, aber wann wissen Sie das denn? Sie sind ja gerade noch dabei, das vorherzusagen. Also Sie wissen ja erst, welche Sie verwerfen können in dem Moment, wo der bedingte Sprung ausgeführt wird oder nicht. Ja, und wenn der irgendwo, wenn Sie eine Pipeline aus 20 Befehlen haben und der 10. Davon ist jetzt der bedingte Sprung, ja, und Sie bauen das Zeug dahinter dann in zwei Pipelines irgendwie weiter auf. Sie müssen dann erst bis zu diesem Punkt kommen. Erst wenn klar ist, ob gesprungen wurde oder nicht, dann könnten Sie praktisch eine von den beiden Pipelines wegschmeißen und recyceln. Aber Sie hätten schon weitere gebraucht, weil ja, in dem einen Fall dahinter schon wieder weitere bedingte Sprünge gekommen wären, bevor Sie die eine Pipeline freigeben können. Okay. Also das ist, was der ARM-Prozessor macht. In den ganzen Intel-basierten Prozessoren, da gibt es diese Conditional Move-Befehle. Da haben wir ja anders als bei MMIX die Möglichkeit, auch Register-Memory-Transfers zu machen. Und eben beide Varianten, sowohl Register-Register als auch Register-Memory, die können beide bedingt ausgeführt werden. Gut, weitere Spezialbefehle. Jetzt kommen wir in diese Multimedia-Extensions rein, die ja so ein bisschen Parallelisierung Richtung Vektorarchitektur darstellen, aber eben wirklich nur ganz zart, ganz ansatzweise Elemente von echten Vektormaschinen übernehmen. Mit den MMX-Extensions, die es schon ziemlich lange gibt, seit 96, sind also neue Register hinzugekommen, das sind 64-bittige und die können Sie sich sozusagen selber partitionieren. Also Sie können entscheiden, ob Sie die als 8 Bytes betrachten wollen oder als 4 Doppelbytes oder als 2 Vierfachbytes. Ja, und dann ist es möglich, entsprechend Operationen darauf auszuführen. Es sind sogenannte saturierte Operationen, das ist nochmal so ein Sonderfall. Wir haben das vorhin bei den Floats kurz gesehen. Wenn man schon einen sehr großen Wert hat und dann noch was drauf addiert und damit außerhalb des Darstellungsbereichs kommt, dann wird es als unendlich gespeichert. Und diese Operationen bei MMX, die gehen praktisch hin und nehmen nicht den Wert unendlich wirklich als speziellen Wert, sondern die schreiben dann einfach immer das Maximum, den maximal möglichen Wert rein. Das heißt, auch wenn Sie mit so einem Wert anfangen, also den maximalen Wert schon drin haben und dann 1 drauf addieren, dann ändert sich der Wert nicht. Ja, es bleibt immer noch, bleibt der maximale Wert. Ja, und da können Sie eben jetzt, wenn Sie dann zum Beispiel sich entschieden haben, 8 Bytes in so einem Register drin zu haben, dann können Sie zum Beispiel 2 solche Register addieren und dann werden jeweils die Komponenten wie bei einer Vektoraddition halt zusammengefasst. Ja, entsprechend hat AMD auch sowas eingeführt, 98, das hieß dann da 3D Now. Das macht im Prinzip dasselbe, kann aber Floating Point Werte bearbeiten, also vorher, das waren ja Integers und die machen das Ganze mit Floats. Dann kamen die Intel Streaming SEMD Extensions, Da sind wieder neue Register dazugekommen, die sind jetzt jeweils 128 Bit breit und sind auch für das Speichern von Floats gedacht. Und Sie können da in jedes Register 2 oder 4 solche Operanden reinstecken. Und man arbeitet dann immer mit 2 Adressbefehlen. Also hier ist ein Beispiel, das zieht zum Beispiel die Wurzel aus dem Inhalt oder aus den Werten, die in dem Register XMM1 gespeichert sind und schreibt die Ergebnisse nach XMM0. Ja, also wenn da 4 Floats drin stehen, dann wird halt gleichzeitig aus diesen 4 Floats die Wurzel gezogen und diese 4 Wurzelergebnisse landen dann in dem anderen Register. Ja, dann gibt es noch eine andere Motorola Altivec CPU. Da können Sie 3 Adressbefehle verwenden. Das heißt, da können Sie auch sowas machen wie, das Register A soll die Summen von den Sachen aus Register B und Register C enthalten. Ja, also 3 Adressbefehle sind ja so das Klassische bei MMIX. Okay, und das Letzte, was wir uns noch anschauen wollen, ist die Art und Weise, wie Dinge im Speicher abgelegt werden. Und da gibt es im Wesentlichen diese Big und Little Endian Geschichten. Und die Frage ist dabei immer, wenn Sie jetzt irgendwas haben, was größer als ein Byte ist, dann müssen Sie es ja irgendwie stückeln. Ja, also ein Wort zum Beispiel, was 16 Bit lang ist, braucht halt 2 Bytes zum Speichern. Und die Frage ist, was speichern Sie zuerst? Erst das hochwertigere Byte oder erst das niederwertige Byte? Und da gibt es natürlich eine irgendwie sich aufdrängende Art und Weise. Wenn ich hier ein Wort habe, das geht dann hier von 0 bis 7 und von 8 bis 15. Ja, dann habe ich also praktisch ein rechtes und ein linkes Byte, so würde man das als große Binärzahl hinschreiben. Und wenn ich jetzt sage, hier, die Dinger, die schreibe ich dann auch zuerst. Die schreibe ich also in das weiter links stehende Byte sozusagen, dann heißt das, dass ich die großen Stellen zuerst speichere und das nennt man Big Endian. Und wenn ich es umgekehrt mache, also wenn ich diese beiden Bytes vertauschen würde, dann wird es Little Endian. Ja, und das können Sie entsprechend sehen, wenn ich also die große Hexadezimalzahl, da habe 0x, 1, 2, 3, 4 und so weiter bis EF, ja, dann entspricht eben genau die Big Endian Schreibweise, die sehen Sie unten, entspricht genau dem, wie man die Zahlen normal auch angeben würde. Also mit 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und die Little Endian Schreibweise, die ist praktisch verdreht. Also wenn Sie irgendwas in Little Endian sehen und das in eine große Zahl zurückrechnen oder umrechnen wollen, müssen Sie immer komplett die Sachen erst austauschen. Bei ARM-Prozessoren kann man das interessanterweise einstellen, wie man es haben will. Normal weiß man halt, was auf seiner Plattform üblich ist, aber es kommt natürlich dazu, dass es bestimmte standardisierte Dateiformate gibt, die auch intern große Werte speichern und die natürlich nicht abhängig davon sein dürfen, auf welcher Architektur so eine Datei geöffnet wird. Also beispielsweise hier BMP-Bilddateien und JPEG-Bilder. Das wäre ja blöd, wenn man die einmal als Big Endian und einmal als Little Endian speichern würde, abhängig davon, ob man es auf dem PC oder auf irgendwas anderem anschauen will. Also die sind irgendwie normiert und das muss man halt einfach beachten, wenn man solche Dateien öffnet und irgendwie verarbeiten will, jetzt wenn man zum Beispiel ein Tool für die Bildbearbeitung schreibt. Und da ist eben beim BMP-Format diese verdrehte Little Endian-Schreibweise und beim JPEG-Format und auch bei Java-Class-Dateien, da ist es Big Endian. Und da gucken wir uns noch kurz an. Ich habe Ihnen mal einen Hexdump von einer BMP-Datei gemacht. Da steht nämlich freundlicherweise an der 3. und 4. Stelle, und auch noch, es geht noch weiter, aber ab der 3. Stelle geht es los, steht die Dateigröße. Und da können Sie jetzt sehen, das sind die rot markierten Bytes, 3,6 und 4b und auch die Nullen dahinter, die gehören auch noch dazu. Ja, und wenn Sie sich die Datei angucken, einfach im Inhaltsverzeichnis, wie groß die ist, dann sehen Sie da 19.000 noch was Zeichen. Und es ist eben genau so, es ist einfach verdreht gespeichert. Das heißt, diese 3,6,4b, die muss ich auswerten, rumdrehen und kriege dann 4b3,6 als Größe. Ja, und das macht man so, weil man praktisch dann? Warum macht man das so? Na, es hilft nichts, man muss eh die hinteren Bytes noch reservieren für die maximal mögliche Größe, die man erreichen kann. Ja? Also das ist einfach die Form, in der das dann geschrieben wird, und das muss man einfach wissen, dass es manche Sachen gibt, die das Ganze eben sozusagen falsch rum speichern, sodass man, wenn man so einen Hexdump anguckt, man die Adressen nicht direkt normal von links nach rechts lesen kann, sondern man muss sie praktisch solche Angaben von rechts nach links lesen. Ja, ja. Hier diese Vorschau für die Übung ist veraltet, also wir machen heute ein bisschen Rechnen mit Floating-Point-Zahlen und auch ein bisschen Programmieren dazu. Und in der nächsten Vorlesung geht es dann los mit Leistungsmessung und Leistungsbewertung, also das ganze Benchmark-Thema. Dann bis heute Nachmittag.